Radio 1.
Es geht jetzt um die Debatte um die zweite Dosis und auch um Jugendliche, die geimpft werden sollen. Spätestens seit heute steht ja zu befürchten, dass die Telefone in den Berliner Arztpraxen nicht mehr stillstehen. Alle Impfstoffe sind ja für alle ab Montag freigegeben. Leider sind nicht genügend Impfstoffe da, also quantitativ. Das soll sich ändern, aber der Run wird groß sein, was die Kassenärzte möglicherweise hier und da überfordert, ohnehin an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt. Rund ein Drittel der Berlinerinnen sind aber inzwischen einmalig gegen Corona geimpft. So viel etwa wie im Rest der Republik. In den USA hingegen haben schon 33% der Bevölkerung bereits beide Impfungen erhalten. Das klingt natürlich nach außen erstmal gut und ist deshalb möglicherweise ein Grund, warum Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kürzlich damit nach vorne preschte. Man soll den Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfdosis speziell bei AstraZeneca verkürzen. Ob das medizinisch wirklich sinnvoll ist, darüber wollen wir sprechen mit dem Impfexperten Professor Tobias Tenenbaum. Er ist Oberarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Mannheim. Ich grüße Sie, guten Tag, Herr Tenenbaum.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Momentan liegen 12 Wochen zwischen den Erst- und Zweitimpfungen von AstraZeneca. Spahn empfiehlt 4 Wochen. Ist das sinnvoll oder gefährlich?
Also wir haben jetzt in den bisherigen Studien gesehen, dass je länger der Abstand zur Zweitimpfung ist, dass sich der Impfschutz weiter aufbaut. Das heißt, der Impfstoff entwickelt sich auch über die Zeit, auch nach der ersten Impfung. Deshalb haben wir im Verlauf der Zeit nach der ersten Impfung eigentlich schon einen guten Impfschutz und können den noch verstärken, indem wir den Abstand möglichst groß halten, sodass eine Verkürzung eigentlich aktuell nicht sinnvoll erscheint.
Gilt das nur für AstraZeneca oder auch für andere Impfstoffe?
Es ist so, dass in diesen Zulassungsstudien bestimmte Impfschemata ja ausgetestet worden sind und so dass jetzt man für das nicht für jeden für den einen Impfstoff auf den anderen übertragen kann. Das heißt, für einen Impfstoff mit Pfizer, BioNTech oder Moderna oder Johnson & Johnson, die haben halt andere Schemata und deshalb können wir nur diese Daten aus diesen Zulassungsstudien verwenden. Und das heißt, das ist eben nicht 1:1 übertragbar.
Aber das ist jetzt nicht so wie ein Eimer Wasser, den ich ins Rinnsal gieße. Und wenn ich dann sozusagen, wenn das langsam ausdruckt, dann da an der Stelle nochmal gieße, dass dann insgesamt die Strecke größer wird und dass die Impfwirkung ist. Also dieser Boost, der da entsteht, ist nochmal anders begründet als nur mit der Zeit, oder? Er ist chemisch begründet.
Genau, also es gibt natürlich verschiedene Effekte. Einerseits ist es natürlich auch die Art des Impfstoffes und auch der Zusammensetzung, die dann einfach eine Immunantwort hervorruft. Und die kann sehr vielfältig ausfallen und hängt halt einfach mit dem Impfstoff zusammen. Und einerseits begünstigt natürlich auch die Zeit, dass das Immunsystem stellt sich halt auch langfristig darauf ein. Und bei dem AstraZeneca-Impfstoff ist es halt eben so, dass das gezeigt wurde, dass eben auch mit längerem Abstand zur Erstimpfung das eben günstig für die Schutzrate ist.
Trotzdem haben wir hierzulande ja den Eindruck, dass manche den Eindruck haben, also sind natürlich immer die anderen, dass wir eine Zweiklassengesellschaft in Sachen Impfstoff haben. Ja? Die einen sagen Johnson & Johnson, AstraZeneca, das ist eigentlich das, was alle kriegen sollen, die über 60 sind, also nicht ganz so gut. Gibt es irgendeine Möglichkeit, mit einem Satz vom Tisch zu wischen?
Also es ist so, dass alle Impfstoffe sind eigentlich, muss man sagen, gleich gut von der Wirksamkeit. Die Nuancen, die wir jetzt letztendlich sehen in den Studien, beziehen sich natürlich auf die Gesamtfallzahl, aber die schweren Fälle, die uns die Intensivstationen, ich sag mal, verstopfen und die letztendlich auch das ganze Tagesgeschäft, den ganzen Kollateralschaden der medizinischen Versorgung haben, die verhindern alle Impfstoffe gleichermaßen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ob jetzt diese Gesamtinzidenzzahl mal so oder mal so ist. Ist natürlich schön, wenn sie bei Null wäre, aber letztendlich haben wir ein Problem in der Gesundheitsversorgung. Und dieses wird durch diese Impfung gleichermaßen für diese schweren hospitalisierten Fälle, wird das gleichermaßen gut beeinflusst.
Warum sagt dann die Ständige Impfkommission trotzdem, dass Johnson & Johnson AstraZeneca nur an über 60-Jährige erstmal in Impfzentren verabreicht wird?
Es ist halt eben so, dass wir abwägen müssen in einer Situation, wo auf dem Markt mehrere Impfstoffe verfügbar sind und bei einem bzw. zwei Impfstoffen in seltenen Fällen eine doch durchaus schwere Komplikation bei unter 60 oder unter 55-Jährigen auftritt, dass wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich dann auch mit einem anderen Impfstoff diese Gruppe impfen kann. Aber man muss sich eben auch vor Augen halten, die Komplikation ist extrem selten und nur durch ein gutes Überwachungssystem konnte man das so gut entdecken und da sind wir natürlich ganz, ganz froh drüber und müssen auch für die anderen Impfstoffe Langzeitbeobachtung machen, auch für die beiden jetzigen Impfstoffe, die dann vielleicht mehr gepriesen werden, die mRNA-Impfstoffe, kann das in der Langzeitsituation irgendwas auffallen, dass, wo man dann sagt, naja, hätte man doch lieber den anderen genommen. Also von daher, der momentane Ist-Stand ist so, wir haben die Möglichkeit, mit den Impfstoffen ein bisschen zu jonglieren und das ist gut so.
Ist es denn eigentlich bei BioNTech ähnlich, weil kurz vor den Sommerferien wollen wir möglichst alle durch sein, das wird nicht funktionieren, aber deshalb sagt der eine, ja gut, dann nehme ich eben BioNTech nach 3 Wochen, dann bin ich eben früher auf Ibiza. Ist das sinnvoll oder sollte man die 6 Wochen nach Möglichkeit dann auch aushalten?
Also ich denke, wir sollten uns an die Empfehlungen der Impfkommission halten und auch die des der Hersteller. Und das kann natürlich nach neueren, wenn es neuere Studien gibt, die eine genauso gleiche Sicherheit oder eine genauso gleiche Wirksamkeit zeigen, kann sich das auch immer wieder ändern. Aber um jetzt, sage ich mal, den Urlaub zu planen, das ist für uns natürlich in der Klinik und auch in der Wissenschaft ist das jetzt im Prinzip sekundär. Wir verstehen alle den Wunsch von jedem und auch wir haben ja auch eigene Wünsche, dass es wieder so schnell wie möglich zu Normalität wieder geht. Und also wir wünschen uns nichts Sehnlicher, aber wir müssen sozusagen das als System im Fluss betrachten und es wird sich immer wieder was verändern und wir sollten dann nicht versuchen, alle paar Minuten neue Wege zu finden, sondern uns einfach weiter in Geduld zu üben, so schwer uns das allen auch fällt.
Na, manchmal kommen die Impulse aber auch von außen, sogar über den Atlantik rüber, denn die USA haben ja in dieser Woche BioNTech für Kinder ab 12 Jahren zugelassen und jetzt will die Bundesregierung auch im Sommer noch Kinder ab 12 Jahre impfen lassen, Klammer auf, damit die geimpften Eltern dann auch mit ihren noch nicht geimpften Kindern, die dann geimpft wären, auch verreisen können. Ist das nach Ihrem aktuellen Sachstand richtig oder?
Also wichtig ist tatsächlich, dass die Kinder ein wichtiges Puzzlestein in der Gesamtimpfstrategie sind. Das heißt, wenn ich gesamtgesellschaftlich versuchen will oder auch europaweit, weltweit versuchen will, die Pandemie in den Griff zu bekommen, sind sicher die Kinder als mögliche Überträger in einem gewissen Anteil, aber sie sind ein sehr geringer Anteil, sind sie ein Baustein. Und wenn ich dann Infektionen dort verhindern kann, dann macht das unter Umständen Sinn, auch diese Gruppe zu impfen. Die selbst erkrankt ja insgesamt sehr schwer. Das heißt, damit jemand in Urlaub fahren kann oder das macht überhaupt keinen Sinn, wenn die Argumentation wäre, damit auch die Großeltern, die vielleicht nicht geimpft werden können oder was auch immer, geschützt werden. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber damit Urlaubsreisen wieder möglich sind, die Kinder zu impfen, das halte ich dann doch für eine schwierige Situation.
Sind diese Stoffe eigentlich beliebig kombinierbar und haben dann alle mehr oder weniger die von Ihnen gerade gewünschte Reaktion, nämlich dass die Intensivstationen und damit die schweren Verläufe entlastet werden? Oder sagen Sie, nee, das kann auch zu Kombinationen und Wirkungen führen, die nicht heilsam sind?
Sie meinen die Kombination von verschiedenen Impfstoffen?
Ja, wie bei AstraZeneca ja möglicherweise in einigen Fällen möglich und nötig.
Ja. Ja, die momentan einzig größere Studie, die dazu läuft, wird ja von Oxford gesteuert. Da gibt es noch keine Daten dazu, aber es ist zu erwarten, weil wir da jetzt aus der Grundlagenforschung tierexperimentelle Daten haben, die zeigen, naja, das kann sogar unter Umständen sogar von Vorteil sein. Im Endeffekt ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es nicht von Nachteil ist und dass wir uns natürlich auch langfristig möglicherweise darauf einstellen müssen, wenn es denn so kommt, dass die Corona-Infektion sowas Ähnliches wird wie die jährliche Grippeproblematik, wo wir immer wieder auf Auffrischung angewiesen sind, dann wird es vielleicht eben auch langfristig zu sein, dass wir auch Impfstoffe mischen werden. Da wird es auch Daten dazu dann geben. Das ist jetzt natürlich alles Zukunftsmusik. Also von daher würde ich das nicht so kategorisch eben ablehnen, sondern es kann auch sein, dass das einfach unser zukünftiger Alltag sein wird.
Ja, bei allen Wünschen nach ewiger Wahrheit, das ist der Status quo, dargelegt von Professor Tobias Tenenbaum, Oberarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Mannheim und Impfexperte. Und ich danke Ihnen, angenehmes Wochenende. Ich hoffe, Sie müssen nicht arbeiten, haben frei.
Ich habe auch frei. Vielen Dank für das Gespräch.
Tschüss. Ich habe zu danken.